Fühle ich mich irgendwie mit euch verbunden, da ja hier auch meine Familie lebt. Als ich 6 Jahre alt gewesen bin, da haben meine Eltern mich beim Schwimmtraining angemeldet. Sie haben überlegt, was kann denn der André so als Freizeitbeschäftigung machen? Und da haben sie gedacht, der André mag das Wasser, also ist das genau das Richtige. Und es war auch eine gute Idee. Am Anfang hat mir das Schwimmtraining sehr viel Freude bereitet. Ich bin eben eine Wasserratte, aber ich muss dazu sagen, das war kein Spaßbad, sondern das war Trainingszentrum. Da ging es um Leistung. Und im 2. Jahr meiner Schwimmkarriere hat man das dann auch gemerkt. Ich muss sagen, da war ich immer noch der Beste von den Schlechten. Und dann kam das 3. Jahr. Im 3. Jahr hat sich unser Trainer etwas ganz Besonderes ausgedacht und er nannte das den Bremsklotz. Der Bremsklotz, eine ganz besondere Auszeichnung. Auszeichnung ist wahrscheinlich das falsche Wort, denn dieser Bremsklotz sollte ein Ansporn sein. Dieser Bremsklotz sollte helfen, dass man besser wird beim Schwimmen. Und heute muss ich sagen, dieses Teil war sehr pädagogisch, denn diesen Bremsklotz bekam der Schlechteste. Und dieser Bremsklotz hat dich nicht angespornt und dir gesagt, jetzt wirst du aber besser, sondern dieser Bremsklotz hat dir gesagt, du bist ein Verlierer, du bist eine Null. Du bist ein Loser. Zum Glück, muss ich sagen, gab es immer einen, der schlechter war als ich. Allerdings kam der irgendwann nicht mehr, wahrscheinlich haben ihn seine Eltern abgemeldet. Und ihr könnt euch denken, was passierte. Der Bremsklotz wurde mir verliehen. Und das war ein Graus. Denn stellt euch einmal vor, du stehst da in der Schwimmhalle, in der Reihe mit den anderen und hast diesen Klotz am Hals. Die anderen gaffen dich an, fangen an zu tuscheln und dann hörst du es von der Seite. Na, du Null, du Loser. Gut, zur DDR-Zeit, ich bin aus der DDR, haben wir nicht Loser gesagt. Aber so ähnliche Worte hörte man da. Heute muss ich sagen, lache ich über diese ganze Geschichte und erinnere mich daran und freue mich ein bisschen darüber. Aber damals war mir zum Heulen zumute. Denn dieser Bremsklotz hat mir gesagt, du bist ein Verlierer, du bist ein Versager. Heute ist Kar-Sabbat. Es ist der letzte Tag der Kar-Woche. Es ist eine Zeit der Trauer. Und zwar eine Trauer über den wohl größten Bremsklotz dieser Welt. Und ich meine das Kreuz. Denn das Kreuz ist eigentlich ein Symbol für Verlierer. Wer dort hing, der war verflucht. Wie der Bremsklotz, so sagt auch das Kreuz, du bist ein Versager. Hier am Kreuz wurden die Verlierer der Gesellschaft aufgehängt. Und daran erinnern wir uns zu Ostern. Wir erinnern uns daran, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Wir erinnern uns an Ereignisse um ein ganz bestimmtes Kreuz. Und was damals geschah und was das für uns bedeutet, darüber wollen wir gemeinsam nachdenken. Ich lade euch ein, dass wir miteinander die Bibel aufschlagen. Wer eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, sie mit aufzuschlagen. Und zwar möchte ich mit euch einen Abschnitt im Jesaja, ich hätte fast gesagt Evangelium, es ist tatsächlich ein Evangelium Jesaja, im Jesaja-Buch, Kapitel 52, ab Vers 13 bis Kapitel 53, Vers 13, 12. Ihr könnt euren Finger da in diesem Abschnitt drin lassen oder ein Lesezeichen, weil wir kommen immer wieder auf diesen Text zurück. Hier in dieser Textstelle spricht Gott selbst und er sagt, Jesaja 52, Vers 13 bis 15, mein Bote wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hoch geehrt werden. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen, sprachlos werden die Könige dastehen. Gerade die sollen ihn sehen, denen er nicht angekündigt war und die noch nichts von ihm gehört haben, werden ihn begreifen. Hier kündigt Gott seinen Boten an. Und auf den ersten Blick stellt sich dieser Bote als ein Verlierer dar, ein Verlierer in seiner Niederlage. Aber wenn wir einen zweiten Blick wagen, dann werden wir sehen, dass dieser Verlierer trotz Niederlage einen großen Sieg erringt. Und dann wollen wir einen dritten Blick wagen und wir werden feststellen, hier geht es auch um mich. Hier geht es um dich und mich. Und darum lade ich euch ein, dass wir diesen ersten Schritt wagen. Damals, als ich diesen Bremsklotz bekam, da habe ich mich wirklich sehr schlecht gefühlt und habe mich wie eine Flasche gefühlt, leer und ohne Bedeutung. Aber wenn ich mir anschaue, was der Prophet Jesaja hier schreibt, Jesaja 53 ab Vers 2, der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön, nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht, er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet, man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Hier wird ein Verlierer beschrieben, ein richtiger Bremsklotzträger, einer, wie es keinen zweiten gibt. Einer, der nicht nur am Boden liegt, sondern einer, der so richtig im Dreck gelandet ist, verflucht und geächtet. Und vielleicht sind wir schockiert. Ich hoffe es zumindest, denn da liegt einer am Boden und die Leute schlagen noch richtig drauf ein. Das ist nicht fair. Warum wird einer so behandelt? Warum wird einer zum Bremsklotzträger abgestempelt, zum Verlierer gemacht? Hier in diesem Text des Propheten Jesaja wird uns ein richtiger Verlierer vorgeführt. Aber wisst ihr, wenn wir in den Text genau hinschauen, dann sehen wir eine andere Seite. Ich möchte ein paar Texte lesen. Jesaja 52, Vers 13. Mein Bote wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Vers 15. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen, sprachlos werden die Könige dastehen. Ein Kapitel weiter, Jesaja 53, Vers 10, er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Vers 11, wenn er diese schweren Leiden durchstanden hat, sieht er wieder das Licht. Und Vers 12, deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtigen Königen, mächtigen Herrschern zusteht. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm. Das ist doch ein ganz anderes Bild. Dieser Verlierer, der uns zuerst gemalt wird, der scheint gar kein Verlierer zu sein. Hier wird gesagt, dass dieser Gottesknecht, dass dieser Bote Gottes die erforderte Leistung gebracht hat. Und es scheint so, als wenn diese Verlierernummer dazugehört. Gerade das hat den Sieg gebracht. Eigentlich für uns unvorstellbar. Denn Leistung verdient entsprechenden Lohn. Bin ich gut, dann gibt es die Goldmedaille. Die habe ich nie bekommen. Ich habe sie mal so beim Trainer im Raum gesehen und habe gedacht, die Tür ist offen, vielleicht hole ich sie mir schnell. Aber dann habe ich gedacht, nee, lieber nicht, die habe ich gar nicht verdient. So ist es. Bin ich schlecht, dann verdiene ich eben den Bremsklotz. Man bekommt, was man verdient. Und deswegen frage ich, wie kann einer, der so versagt hat, so belohnt werden, sogar zum Sieger erklärt werden? Der Prophet, der malt uns ein Bild vor Augen. Er zeigt uns den Knecht Gottes und er zeigt ihn uns als einen Verlierer. Einer, der trotz seiner Niederlage höchste Ehrung bekommt. Und wenn ich mir dieses Bild anschaue, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Das sind so wie grelle Farben, die nicht zusammenpassen. Und es sind zwei Dinge, die ich mich frage. Das erste ist, warum wird hier einer so runtergemacht, so als Verlierer abgestempelt? Warum wird einer gehasst und gemieden? Und das zweite, was ich mich frage, ist, warum bekommt so einer, der eigentlich ein Verlierer ist, diese große Ehre? Das ist beides irgendwie nicht gerecht. Warum also? Um diesen Fragen nachzugehen, ist es notwendig, dass wir diesen dritten und letzten Blick wagen. Und ich denke, dieser Blick ist der schwierigste. Denn dieser Blick ist ein Blick in den Spiegel. Es geht hier um mich. Hier sehen wir uns selbst. Ich lade euch also ein, dass wir in den Spiegel schauen und eine Antwort auf diese Fragen suchen. Auf die erste Frage: Warum wird einer als Verlierer abgestempelt? Warum wird einer gehasst und gemieden? Der Prophet gibt eine Erklärung und das möchte ich gerne lesen. Jesaja 53, Vers 4, ab Vers 4. Und da heißt es: Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Hier wird der Prophet ganz deutlich. Er sagt: Wir sind es. Ihr seid es. Ich bin es. Wir sind es. Es ist unsere Schuld. Wegen uns wird hier einer als Verlierer abgestempelt. Und vielleicht denkst du jetzt bei dir, was hat das Ganze mit mir zu tun? Wieso wird hier einer runtergemacht? Warum bin ich daran schuld? Was hat das mit mir zu tun? Wisst ihr, als ich damals diesen Bremsklotz bekam, da war ich, als der eingeführt wurde, da war ich froh. Ich war froh, dass es einen gab, der schlechter war als ich. Ich war froh, dass einer da war, der, über den die Witze gemacht wurden. Und ich muss sagen, ich war nicht unbeteiligt. Aber wenn ich mich an das alles erinnere, wenn ich mir gegenüber ehrlich bin, dann muss ich sagen, diesen Bremsklotz, den habe ich von Anfang an verdient. Denn es war bei mir so, Arbeit, Anstrengung, ein bisschen Kämpfen, das kam bei mir nicht in Frage. Der Weg des geringsten Widerstandes, das war mein Weg. Auf Deutsch, ich war stinkend faul. Und wisst ihr was? Ich denke, das trifft auf uns alle zu. Wir sind verdiente Bremsklotzträger. Ich verdiene diesen Bremsklotz, nicht nur im Schwimmen, denn ich bin ein Versager. Ich bin ein Versager immer wieder in der Beziehung zu Gott. Ich versage, denn eigentlich gehöre ich zu Gott. Ich bin sein Geschöpf, aber immer wieder gehe ich meinen eigenen Weg, vergesse nach Gottes Willen zu fragen, zu hören, was Gott sagt, oder interessiere mich gar nicht für ihn. Der Prophet sagt, Jesaja 53, Vers 6, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah nur seinen Weg. Genau das ist unser Problem. Jeder sieht nur seinen Weg. So nach dem Motto, jeder ist sich selbst der Nächste. Ich sehe auf mich, ich schaue, dass ich nicht zu kurz komme, Ellbogen ausfahren und los geht's. Die anderen machen es ja auch nicht anders. Genau das ist mein Problem, das ist unser Problem, das ist unser Bremsklotz. Eigentlich bin ich der Verlierer im Umgang mit Gott, im Umgang mit meinen Mitmenschen, gegenüber mir selbst. Aber Gott möchte das nicht so lassen. Er möchte nicht, dass wir die Verlierer sind. Er möchte nicht, dass wir mit so einem Bremsklotz herumlaufen. Und darum gibt es diesen Gottesknecht. Und der Prophet erklärt, Jesaja 53, Vers 5, er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir heil. Jesaja 53, Vers 12, er hat viele von ihren Sünden erlöst. Da steht dieser Gottesknecht, besser gesagt, dieser Verlierer liegt da im Dreck. Und ich frage mich, warum verdient so einer diese große Ehre? Er wird geehrt, weil er in unserem Dreck liegt. Denn wir haben diesen ganzen Mist verbockt. Durch unseren Bremsklotz, der sich Lieblosigkeit nennt. Doch er nimmt uns diesen Bremsklotz ab. Und er trägt ihn für uns. Und weil er das tut, können wir Vergebung erlangen. Weil er das tut, schenkt Gott uns Vergebung. Weil er das tut, dürfen wir neu beginnen. Weil er das tut, werden wir zu Siegern erklärt. Weil er das tut, öffnet sich uns der Himmel. Und eigentlich haben wir es nicht verdient. Den Bremsklotz, den haben wir verdient. Aber der wird uns abgenommen. Wer will da noch fragen, ob das gerecht ist? Menschlich gesehen habe ich es nicht verdient. Wir können auch gar nichts dazu tun. Wir können es gar nicht verdienen. Aber Gott wandelt unsere Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit. Die Bibel sagt im Römerbrief, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner großen Güte. Gottes große Gnade, das ist ein Geschenk. Ich möchte noch einmal aus dieser Beschreibung des Gottesknechtes lesen, und zwar Jesaja 53 ab Vers 7. Jesaja 53 ab Vers 7, da heißt es, er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen unserer Sünden wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen und Übeltätern, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen hingab. So wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen bekommen. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Das sagt Jesaja. Und dieses Wort hat Gott erfüllt. Er selbst, Gott, ist dieser Knecht geworden. Gott selbst ist der Geschlagene geworden, der trotz dieser Niederlage den Sieg erringt. Es ist Gott, der sich uns zuwendet. Er ist es, der sich in keinem anderen zeigt als in Jesus Christus. Jesus Christus, der am Kreuz starb. Dort am Kreuz erlitt er den Tod. Und obwohl seine Freunde und auch seine Feinde dieses ganze Geschehen als das Versagen gedeutet haben, war es doch der Sieg und ist es. Denn im Kreuz nimmt Gott uns unseren Bremsklotz ab. Hier ist der Ort, wo er unseren Bremsklotz zerschlägt. Hier macht Gott uns frei. Gott schenkt uns Vergebung. Er macht es möglich, dass wir einen neuen Anfang haben können. So wie Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, aber vom Tod ins Leben zurückgekehrt ist, genauso bekomme auch ich ein neues Leben. Genauso macht Gott mich Verlierer zum Sieger. Ich möchte gerne mit einer Geschichte enden. David Morse, ein Missionar aus Indien, berichtet von seinem Freund Tarek. Das war ein Hindu. Tarek war ein alter Perlentaucher und oft sprachen die beiden über den christlichen Glauben. Und diese Gespräche endeten meist auf die gleiche Art und Weise. Tarek sagte, manche Perlen, die haben Fehler. Genauso habe ich Fehler und Schuld und das muss ich wieder gut machen. Dafür muss ich gerade stehen, dafür muss ich büßen. Und der Missionar sagte darauf immer, Gott liebt alle Menschen. Darum vergibt er unsere Schuld, wenn wir ihn nur darum bitten. Aber der Perlentaucher, der schüttelte dann immer den Kopf und meinte, das ist mir zu einfach. Das wird nicht reichen. Ich werde auf Pilgerfahrt gehen nach Delhi. Und vielleicht stimmt das die Götter gnädig. Eines Tages kommt dieser Perlentaucher Tarek zu dem Missionar und sagt zu ihm, ich muss dir was erzählen. Weißt du, es ist so, vor Jahren hatte ich einen Sohn. Und mein Sohn war ein Perlenfischer wie ich. Und er träumte davon, die größte Perle zu finden. Und eines Tages fand er sie tatsächlich. Und obwohl diese Muschel unerreichbar war, holte er sie herauf. Doch er war einfach zu lange im Wasser geblieben, unter Wasser geblieben. Und seine Gesundheit hat so gelitten, dass er kurz darauf starb. Jahrelang habe ich diese kostbare Perle aufbewahrt. Und jetzt werde ich nach Delhi pilgern und ich komme wahrscheinlich nicht mehr lebend zurück. Und darum möchte ich dir diese Perle schenken. Sie soll ein Zeichen unserer Freundschaft sein. Der Missionar betrachtet diese Perle, ist sprachlos und meint dann, das ist eine sehr kostbare Perle. Ich kann die nicht annehmen. Ich kann die nicht annehmen, denn ich habe es nicht verdient. Ich will sie aber bezahlen und ich will dafür hart arbeiten. Aber dieser Perlentaucher wird ganz aufgeregt und sagt dann, weißt du, mein Freund, mein Sohn ist dafür gestorben. Es ist sein Leben, das diese Perle so wertvoll macht. Ich kann sie nicht verkaufen. Ich will sie dir schenken. Und da ergreift der Missionar die Hand dieses alten Perlentauchers und flüstert ihm zu, genauso will Gott dich beschenken. Und der alte Hindu versteht, Gott will dich beschenken. Er schenkt dir dieses Leben, denn er hat dich geschaffen. Und darüber hinaus will er dir ein neues Leben schenken, ein Leben befreit und ewig. Es ist Kar-Sabbat. Ich denke, das ist Zeit des Rückblickes. Wir erinnern uns daran, was Gott für uns getan hat. Er hat uns befreit und wir dürfen das einfach als ein Geschenk annehmen. Aber Kar-Sabbat ist auch Zeit des Ausblicks. Denn nach dem Kar-Sabbat kommt der Ostermontag, Sonntag. Nach dem Tod kommt die Auferstehung. Das bedeutet, Gott wird das, was er begonnen hat, auch vollenden. Mit Gott können wir schon jetzt siegreich leben, ein befreites Leben führen, befreit von unseren Bremsklötzern, von unseren Sorgen, von unseren Lasten, von dem, was unser Leben drückt. Und darüber hinaus möchte Gott uns zum Ziel führen, dorthin, wo wir ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen werden. Und ich wünsche uns, dass Gott uns in unserem Herzen berührt, damit wir ja das erkennen, was er für uns getan hat, was er immer noch für uns tut und was er auch in Zukunft für uns tun wird. Ich wünsche uns, dass Gott unser Herz erfüllt, damit es überläuft, damit andere Menschen von dieser wunderbaren Nachricht auch etwas erfahren. Amen. Beten. Ja, guter Gott, wir leben in dieser Welt und wir tragen viele Dinge mit uns herum. Dinge, die uns manchmal Sorgen bereiten und Probleme machen. Dinge, die wir manchmal selbst verschuldet haben oder die andere an uns verschuldet haben. Und du kommst in diese Welt und nimmst uns das ab. Du reichst uns deine Hand und sagst, ich helfe dir auf. Ich will dir tragen helfen. Ich will dich befreien. Ich befreie dich. Und wir dürfen deine Hand einfach ergreifen. Es ist dein Geschenk, das du uns aus großer Liebe schenkst. Hab Dank, dass du für uns gestorben bist, dass du es möglich machst, dass uns die Schuld abgenommen werden kann. Hab Dank, dass wir zu dir kommen können wie Kinder, die zu ihrem Vater laufen, zu ihren Eltern laufen, zu ihrer Mutter laufen. Du nimmst uns in die Arme und du tröstest uns. Bei dir sind wir zu Hause. Hab Dank dafür. Amen.